Fever Pitch, der Fußball-Podcast. Heute mit Malte Asmus.
Herzlich willkommen zum Fever Pitch Podcast. Der 29. Bundesligaspieltag ist durch die Meisterschaft entschieden und wir hier beim Fever Pitch Podcast haben natürlich schon vor einem Jahr geahnt, dass der Meister in diesem Jahr wieder vorzeitig feststehen würde und haben deshalb schon damals für heute den Bayern-Experten von Sky, Kerry Hau, eingeladen. Konnte ja keiner ahnen, dass Bayer und nicht Bayern nach 11 Jahren in Serie mal den Titel holen würde. Hallo Kerry.
Hallo Malte, ja, aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe das schon vorher geahnt. Im August, September war mir schon klar, dass das wieder schwierig wird für die Bayern, Meister zu werden. Und Xabi Alonso, herausragender Trainer, hat eine herausragende Truppe geformt und jetzt eben auch völlig zu Recht diesen Titel gewonnen.
Siehst du, deshalb bist du Experte und heute auch eingeladen. Also wir haben alles richtig gemacht bei der frühzeitigen Akquise. Und wir wollen natürlich auch noch über das Champions-League-Rückspiel der Bayern gegen Arsenal reden. Also du bist auf jeden Fall am richtigen Ort. Ja, dann kannst du uns gleich davon erzählen, von deiner Vorahnung.
Das Thema des Tages.
Du hast es schon ja im August gewusst, als Thomas Tuchel dann auch immer gesagt hat, mein Kader hier bei Bayern, also die großen Aufgaben werden wir damit nicht holen. Und dann hast du nach Leverkusen geguckt und gesagt, boah, da passt alles.
Ja, also zuerst mal klar, Leverkusen, wir reden ja ganz oft kritisch über die Bayern. Man muss auch einfach mal anerkennen, dass Leverkusen das einfach hervorragend gemacht hat und jetzt wahrscheinlich auch im FC Bayern in einer besseren Form, die schwer getan hätte, diesen Titel eben wieder mal zu verteidigen. Ich finde, das ist auch eine gute Nachricht für den deutschen Fußball, auch natürlich für das internationale Ansehen der Bundesliga, dass jetzt auch mal ein anderer wieder das Ding holt, vor allem auch mit dem Fußball, den Leverkusen gespielt hat, nämlich mit begeisterndem Offensivfußball. Und davon war bei Bayern einfach nur in der Hinrunde was zu sehen. Ja, man hat es da ordentlich gemacht mit einem Kane, mit einem Sané in Topform, mit einem sehr starken Musiala, der eigentlich so die einzige Konstante in dieser Saison vorne zumindest ist, neben Kane. Es ist dann halt einfach auch zu wenig, wenn man schaut, was Leverkusen da für Optionen hat, auch von der Bank zum Teil. Also die haben ja jeden oder allen Widrigkeiten haben die ja sich entgegengestemmt, Afrika Cup und so weiter und so fort. Also die waren einfach konstanter. Und bei Bayern habe ich schon zu Saisonbeginn gesagt, das wird schwierig, vor allem mit der Konstellation Mannschaft, Trainer. Ich muss ganz klar sagen, fachlich ist Thomas Tuchel sicherlich einer der Besten, aber es hilft dir natürlich nicht, wenn du als Trainer schon in der Vorbereitung am Tegernsee deine Mittelfeldachse schlecht redest. Wenn du dann natürlich einen Spieler dir wünschst, den du am Ende nicht bekommst, der sogar hier an der Sebener Straße auch war. Erst sollte es Declan Rice werden, das hat dann nicht funktioniert, er war dann dem Aufsichtsrat zu teuer. Dann kam Palinha, der war eigentlich schon hier, hat schon Fotos im Trikot gemacht und am Ende ist der Transfer auch geplatzt und das war ja so ein bisschen für mich so der Anfang vom Ende, weil auch in dieser Transfer-Taskforce im Sommer viel zu viele Köche mitgerührt haben. Ein riesiger Fehler war natürlich auch, Josip Stanisic an Bayer Leverkusen zu verleihen und top auch noch Benjamin Pavard abzugeben. Da hast du eigentlich vier Spieler verloren, weil beide waren sowohl als Rechtsverteidiger als auch als Innenverteidiger einsetzbar. Also man hat sich selbst dann noch eigene Baustellen aufgemacht, zuzüglich eben zu den ja schon seit Jahren eigentlich bestehenden Baustellen. Müssen wir nicht nur über den Trainer reden, klar, der ist nicht einfach mit seiner Art und es ist auch das Beste, dass es jetzt im Sommer auseinandergeht, weil es einfach nicht gemenschelt hat zwischen der Mannschaft und Thomas Tuchel. Aber dieser Kader ist einfach, ja, von den Typen her, aber auch von der Qualität her, nicht der, der dir ja drei Titel gewinnt und jetzt in diesem Fall sogar Bundesliga hat nicht mal mehr geklappt, Champions League wird auch schwer, klar, das Rückspiel gegen Arsenal, da bin ich mir sicher, das werden sie packen, aber im Halbfinale wartet dann eben Manchester City, Real Madrid, die viel stabiler sind als Team, aber natürlich auch als Club und beim FC Bayern wird sich vieles verändern müssen und es war absehbar, vor allem natürlich auch in den vergangenen Jahren mit Stress auf allen Ebenen, Chaos auf allen Ebenen, Führungsebene, Oliver Kahn, Hasan Salihamidzic, dann der Ärger mit Hansi Flick, dann Julian Nagelsmann geholt, 5-Jahres-Projekt, vorzeitig entlassen, vorzeitig das ganze Projekt aufgelöst, ein Kader zusammengestellt, der einfach nicht homogen ist oder homogen war und insofern stehen jetzt auch Max Eberl, Christoph Freund, die sportlichen Verantwortlichen von einem riesigen Berg an Aufgaben. Und das wird nicht einfach für die Bayern. Deswegen, also Leverkusen bleibt jetzt so zusammen mit einem Trainer. Klar, vielleicht wird der ein oder andere Spieler gehen, aber auch in den nächsten Jahren, sage ich, wird es nicht einfach für die Bayern, wieder diese Dominanz in der Liga zurückzuerlangen.
Also kann man im Grunde sagen, Leverkusen hat in dieser Saison alles gehabt, was die Bayern eben nicht hatten. Ein Trainer, der mit der Mannschaft harmoniert, der im Grunde auch die Spieler gekriegt hat, die er haben wollte. Beispielsweise auch die Holding Six, die Tuchel eben nicht gekriegt hat mit Granit Xhaka. Das war ja wohl einer der Wunschtransfers von Xabi Alonso. der dann eben auch genau so performt hat, wie Alonso es sich auch erhofft hat und wie er ihn natürlich dann auch angeleitet hat.
Ja, und das war natürlich auch von Xabi Alonso schlau zu sagen, ich gehe zu Bayer Leverkusen, wenn ich dort die Möglichkeit bekomme, an der Kaderplanung aktiv teilzuhaben. Und beim FC Bayern ist es eben so, dass du im Zweifel natürlich einen Sportvorstand hast mit Salihamidzic damals noch, der sicherlich auch Ideen hat und Wünsche hat und auch auf den Trainer irgendwo hört, aber dann musst du noch über den Aufsichtsrat gehen, wo auch einige noch sitzen, die ja zumindest mal in der Vergangenheit natürlich sehr wichtig auch waren für den Verein, die einen hohen Fußballsachverstand haben, aber vielleicht auch nicht mehr ganz so nah dran sind oder nicht mehr ganz so, im Thema sind. Also wenn ich dann Uli Hoeneß höre, der irgendwie sagt, ja, Boniface und Kemaldo, das waren Glückstransfers von Leverkusen, die kannte ja kein Mensch. Ja, sorry, aber letztes Jahr kannte den auch jeder Sportvorstand von jedem europäischen Club. Außer Salihamidzic kannte übrigens die Spieler zum Beispiel. Und den hat man dann irgendwo auch zum Sündenbock gemacht, weil auch ein Salihamidzic zum Beispiel hat vor mehreren Jahren angemerkt, wir brauchen einen Sechser. Er wollte Rodri holen von Atletico Madrid. Ist jetzt ja nicht ein ganz so schlechter Spieler, würde ich mal behaupten. da hat der Aufsichtsrat damals gesagt, ja, 60 Millionen sind uns zu teuer für den Spieler. Dann ist der Spieler natürlich auch auf Anraten von Pep Guardiola hin, der den natürlich auch überzeugt hat, nach Manchester gegangen. Ne? Also es ist nicht so, dass die Bayern das nicht erkannt hätten, aber da rühren so viele Köche mit in diesem Verein und das macht es eben schwierig. Vor allem hat es eben diese Transfer-Taskforce einwandfrei oder perfekt eigentlich gezeigt im Sommer und da wurden viele Dinge schlecht gemanagt, zu spät auch ernst genommen, muss man sagen. Also Thomas Tuchel hatte im Mai schon hinterlegt, er möchte gerne eine Holding Six haben. Dann waren wir im Juli, war das, meine ich, Anfang Juli im Trainingslager am Tegernsee. Da hat dann Uli Hoeneß nur gemeint, wir haben doch den Konrad Leimer geholt, da brauchen wir doch keinen Sechser mehr, da brauchen wir doch keinen Mittelfeldspieler mehr. Das passt doch alles so vom Kader. Und dann gibst du halt ohne Not am Ende noch einen Stanisic ab, obwohl Pavard schon im Mai auch gesagt hatte, hey, ich werde den Verein verlassen. Ihr könnt damit rechnen, dass ich gehen werde, egal was ihr mir jetzt hier noch hinlegt oder sagt, ich möchte einfach was Neues machen in meinem Leben. So, und das war alles klar, das wussten wir Journalisten, was Sache war und irgendwie Ende August hat man sich dann mal damit beschäftigt, dann doch auf diese Wünsche des Trainers so ein bisschen einzugehen, aber er gibt eben dann neben Pavard auch noch Stanisic ab, was völlig fatal war eigentlich für die komplette Planung. Da musst du im Winter reagieren, holst einen Sacha Boey für 30 Millionen von Galatasaray, völlig überteuert, teuerster Verkauf der Super League, der natürlich ein guter Spieler ist, der jetzt auch Pech hatte mit seinen Verletzungen, auch aktuell ausfällt. Aber das machst du halt nicht, wenn du vorher mit Weitsicht mal den Kader planst. Und da kommt eins zum anderen zusammen bei den Bayern.
Und das hat Bayer Leverkusen eben gemacht. Im Prinzip ja auch über Jahre hinweg auch diese Mannschaft ja entwickelt, beziehungsweise den Verein so aufgestellt, dass irgendwann so ein Titel dann auch mal folgerichtig ist, wenn dann eben parallel dazu noch die Bayern schwächen, wobei wir natürlich sagen müssen, also die Meisterschaft von Leverkusen ist schon aus eigener Kraft dann auch entstanden, das mit den Bayern hat da mit reingespielt, aber so eine Saison spielt man ja nicht nur, weil die Konkurrenz schwächelt.
Ja, und es ist einfach eine Symbiose entstanden zwischen diesem Trainer und dieser Mannschaft und natürlich auch dann mit den Fans, das hat alles gepasst. Ich kann mich erinnern an das Spiel der Bayern in Leverkusen, das sie dann ja auch verloren haben. Da saß Jeremy Frimpong auf der Bank und Teller hat gespielt auf der rechten Außenbahn. Und alle haben so gesagt, ist der jetzt verletzt oder so? Und ich habe dann Frimpong nach dem Spiel gefragt, warst du verletzt? So, nee. Trainer hat einfach gesagt, ich spiele heute nicht, finde den Teller heute besser, dem Gegner noch passender. Und hat mir das im Training so mitgeteilt. Da habe ich den Frimpong gefragt, ja und, wie hast du darauf reagiert? Und er meinte so, alles gut, der Trainer hat hier die Macht und der Trainer entscheidet und ich verstehe das, was der Trainer sagt. So, und da gehört natürlich auch eine gewisse Kommunikation des Trainers dazu. Wie gehe ich an die Spieler ran? Nehme ich die Spieler in den Arm? Nehme ich mir mal 20 Minuten Zeit auch für einen Reservisten? Gehe mit ihm in mein Büro, erkläre ihm seine Situation. Das hat Xabi Alonso als Spieler natürlich auch mitbekommen, wie das funktioniert, wie man das am besten macht, um ein harmonisches Gebilde zu schaffen, um einen harmonischen Kader zu schaffen. Und das hat er als Trainer eben umgesetzt. Das hat dann Thomas Tuchel, muss man ganz klar sagen, beim FC Bayern nicht gemacht. Wenn hier ein Spielersatztraining war in der Säbener Straße in der Saison, war Thomas Tuchel selten draußen. Ein Reservist hat vor ein paar Wochen zu mir gesagt, der Trainer erklärt mir nicht seine Entscheidung. Er sagt nicht, warum ich nicht spiele. Und da muss man sich halt fragen, okay, warum ist das so? Und warum ist das vielleicht, spielt das mit rein? Also ich will jetzt Thomas Tuchel, wie gesagt, nicht die komplette Schuld geben. Der hat auch viele Dinge richtig gemacht. Und er ist taktisch einer der besten Trainer sicherlich auf der Welt. Aber was das Menschliche oder Soziale angeht, ist eben ja Xabi Alonso mindestens mal zwei, drei Klassen weiter, und das merkt man einfach. Und oft ist es auch beim Fußball nicht so, dass du den Leuten jetzt erklären musst, wo sie hinzulaufen haben, vor allem beim FC Bayern. Du musst die Leute hinter dich bringen, die müssen für dich durchs Feuer gehen. Das hat diese Mannschaft eben von Bayer Leverkusen für Xabi Alonso gemacht, die Mannschaft des FC Bayern für Thomas Tuchel nicht.
Und das macht eben Leverkusen dann auch aus. Es ist eine Einheit mit den Fans. Das hat man ja gestern dann auch gesehen, nach feststehender Meisterschaft. Dieser Platzsturm. Man hat immer früher scherzhaft gesagt, naja, Leverkusen hat keine Fans. Gestern haben sie das absolute Gegenteil bewiesen. Vor allen Dingen auch, wie emotional und heißblütig die auch waren.
Ja, das hätte es auch letztes Jahr wahrscheinlich gegeben, wenn der BVB das am letzten Spieltag nicht so sagenhaft verkackt hätte. Aber ja, das ist ja auch schön, das mal zu sehen, so Bilder zu sehen. Das haben wir in der Bundesliga lange nicht mehr gehabt. In München ist das ja Usus gewesen, dass der FC Bayern dann den Titel holt. Ich will jetzt nicht sagen, dass die Bayern-Fans nicht feiern können. Im Gegenteil, die werden jetzt auch am Mittwoch wieder gegen Arsenal ordentlich Rambazamba machen im Stadion. Aber ja, es ist schön, vor allem, man freut sich aus neutraler Sicht auch über die Art und Weise, also wie diese Mannschaft Fußball spielt. Ein Florian Wirtz, der wirklich absolut genial diese Mannschaft auch trägt, diese Offensive trägt, dass da Spieler reinkommen, eben wie ein Patrick Schick nach einer langen Verletzung, und macht seine Tore zuverlässig. Dass eben ein Frimpong, ein Teller, ein Grimaldo, der ja eigentlich jetzt schon mit seinen Ende 20 bei vielen Vereinen, Top-Vereinen gar nicht mehr oben auf dem Zettel war, aber der einfach bei Benfica schon stark gespielt hat und jetzt in die Bundesliga gekommen ist und hier, muss man sagen, eigentlich zur Entdeckung der Saison geworden ist. Also was der auch für Zahlen liefert, Tore, Assists, was er für ein Spielverständnis mitbringt. Und dann der von dir angesprochene Granit Xhaka, der in London mit Arsenal versucht hat, vergeblich Meister zu werden, seiner ersten Saison mit Leverkusen gleich diesen Titel holt. Und die Bilder, die man dann nach dem Spiel gesehen hat, die waren schon schön. Und da, ja, da lacht natürlich auch so ein bisschen das Fußballfanherz so ein bisschen mit, muss man ganz klar sagen.
Was bedeutet dieser Titel aus deiner Sicht jetzt für Bayer? Auf jeden Fall ist man diesen Makel Vizekusen oder Neverkusen endlich los.
Ja, und es kann ja auch noch weitergehen. DFB-Pokal, glaube ich schon, dass sie den auch holen werden gegen Lautern. Also bin mir sicher, dass das da nichts anbrennt. Aber dann hat man noch die Europa League, die man gewinnen kann. Dann spielst du theoretisch, wenn du die Europa League gewinnst, noch einen europäischen Supercup. Das ist schon sehr, sehr gut für den deutschen Fußball. Und Leverkusen hat mir in den vergangenen Jahren schon immer ganz gut gefallen, auch ohne Xabi Alonso mit Ball. Also die hatten immer technisch starke Spieler, die immer was mit der Kugel anfangen konnten. Aber irgendwie hat so ein bisschen diese Mentalität, diese Siegermentalität, diese Gewinnermentalität gefehlt. Und die ist jetzt durch Xabi Alonso, durch einen absoluten Gewinner natürlich auch als Spieler, nach Leverkusen gekommen. Und ich war jetzt vor, na, 3 Wochen auch in San Sebastian, habe eine Reportage gedreht für Sky über Xabi Alonso, waren wir ein bisschen auf Spurensuche. Und das kann ich nur jedem, wenn ich jetzt hier mal ein bisschen Werbung machen kann,
Aber klar.
auch empfehlen, weil man lernt da so ein bisschen auch den Menschen hinter dem Fußballgenie kennen. Und du merkst einfach die Bescheidenheit, die Professionalität, die Freundlichkeit, die Herzlichkeit der Leute dort aus dem Umfeld von Xabi Alonso, die wurden natürlich übertragen auch auf ihn selbst. Und er stammt aus einer sehr guten Familie, Fußballerfamilie, super erzogen worden, und wirklich jeder, mit dem wir da gesprochen haben, also wir haben in 3 Tagen mit 15 Leuten wirklich aus seiner Kindheit, aus seiner Vergangenheit gesprochen, die alle ein bisschen den Menschen Xabi Alonso beschrieben haben. Alle haben eigentlich dasselbe gesagt: Xabi Alonso ist immer Xabi Alonso geblieben. Wenn der hierher kommt zu uns in unsere Bar, wo wir uns immer treffen, um ein paar Bocadillos zu essen oder ein paar Cervezas zu trinken, ja, da sind wir genauso wie früher als Kinder. Und das hat sich Xabi Alonso eben on top zu seinen Qualitäten auch immer noch behalten, diese Menschlichkeit. Und genau das hat Bayer Leverkusen extrem, extrem gut getan. Er hat eine natürliche Autorität, für mich auch eine Aura, wie sie vielleicht nur Pep Guardiola oder Zinedine Zidane auch mitbringen. Das ist schon beeindruckend und besonders. Und deswegen, ich glaube, jetzt durch die Vertragsverlängerung, beziehungsweise es war keine Verlängerung, er hat gesagt, er bleibt noch ein Jahr in Leverkusen, wird das auch noch so weitergehen. Und ich bin dann eben gespannt. Die Zeit nach Alonso wird sicherlich nicht einfach, weil der Nachfolger, das ist lieber Jürgen Klopp jetzt in Liverpool, der kann wahrscheinlich nur verlieren. Aber es ist eben dann noch mindestens ein Jahr Xabi Alonso in Leverkusen. Deswegen, ich freue mich auf diese Mannschaft in der Champions League. Ich freue mich auf diese Mannschaft nächstes Jahr auch in der Bundesliga, weil ich glaube nicht, dass da viele Spieler gehen werden. Eher im Gegenteil, es wird sicherlich noch der ein oder andere dazukommen, der viel Qualität mitbringt.
Geld wird ja jetzt durch die internationalen Wettbewerbe und durch alles, was da so kommt, dann auch sicherlich noch mehr vorhanden sein. Es gibt jetzt Kritiker, die natürlich dann auch wieder auf den Plan gerufen werden, vor allen Dingen in den sozialen Medien, wo wir gerade beim Thema Geld sind. Die sagen, den Titel hat Bayern nur gewonnen, weil der Mutterkonzern die Verluste der Pandemiezeit ausgeglichen hätte. Also ein Vorteil, den die Konkurrenz jetzt nicht unbedingt habe. So wird gesagt, kannst du diese Unkenrufe da nachvollziehen?
Ja, das hast du ja immer, dass es Neider gibt und Leute, die irgendwas madig reden wollen. Das ist auch ein Problem in unserer Gesellschaft. Wenn jetzt der FC Bayern die Champions League holen würde, wird es auch wieder genug Leute geben, die dann sagen, dass dieser Verein auch profitiert hätte von einem Transfer von Harry Kane zum Beispiel. Man legt sich das dann ja immer so aus, wie man das gerne hätte, aber im Endeffekt ist das Nonsens. Also da steckt ganz viel harte Arbeit dahinter. Xabi Alonso kam und hat diese Mannschaft, die ja im Grunde schon auch Qualität hatte, übernommen auf einem, ich weiß gar nicht, welcher Tabellenplatz war das, aber Richtung 17, genau, und führt diese Mannschaft eben noch in die Europa League, wird dann im nächsten Jahr mit dieser Mannschaft Meister. Klar, er hat ein paar Stellschrauben gedreht, ein, zwei neue Spieler, drei, vier neue Spieler dazu bekommen, aber er hat vor allem jeden einzelnen Spieler, und das ist ja das Entscheidende, besser gemacht und hinter sich gebracht. Wenn ich auch die Entwicklung von Wirtz sehe, das ist überragend. Der Junge spielt mit seinen knapp 20 Jahren, spielt er eigentlich wie ein fertiger Spieler mit 26, 27 in seiner absoluten Prime. Und das ist die Leistung auch von Xabi Alonso, weil er den Spielern das nötige Vertrauen gibt und natürlich auch die nötigen, wie soll ich sagen, sie gehen für diesen Trainer eben durchs Feuer, aber auch für diesen Verein. Und deswegen, also da steckt viel harte Arbeit dahinter. Alles andere ist wirklich Quatsch.
Die Leute bei Twitter oder X, die würden wahrscheinlich sogar beim SC Freiburg, wenn der irgendwann mal deutscher Meister werden würde, noch ein Haar in der Suppe finden.
Ich mag die Plattform ja, weil jeder seine Meinung kundtun kann, aber sie ist bisweilen auch sehr toxisch.
Ja, definitiv. Jetzt hast du eben schon gesagt, das ist auch gut für den deutschen Fußball, dass Bayer Leverkusen deutscher Meister geworden ist, dass jetzt ein anderer Meister mal wieder da ist. Und du hast auch schon gesagt, die Mannschaft bleibt zusammen, der Kern ist da, wird ergänzt. Also für die nächsten Jahre dann ein Duell der Bayern gegen Leverkusen, oder wird es vielleicht sogar ein Dreikampf oder ein Vierkampf? Wie lautet deine Prognose für die nächste Zeit?
Ja, ich kann mir auf jeden Fall vorstellen, dass auch der VfB Stuttgart, wenn sie so weitermachen, mit dem Sebastian Hoeneß in den nächsten Jahren auch weiter angreifen werden. Also die gefallen mir auch sehr gut, weil sie einfach mit dem Ball auch gute Lösungen präsentieren. Mhm. Die können richtig zocken und der Trainer lässt sie auch zocken. Und das macht mir als neutraler Fußballbeobachter, Fan, extrem Spaß. Also klar, der BVB, den muss man immer irgendwo auf dem Zettel haben, RB Leipzig auch. Aber was da in Stuttgart auch entstanden ist, das ist auch wirklich großartig und zeigt auch so ein bisschen, dass diese kleineren Vereine, nenne ich es mal in Anführungszeichen, trotzdem auch einen anderen Ansatz mal verfolgen können. Also ich würde das ja gerne mal bei dem Verein sehen, dem ich so ein bisschen in Deutschland die Daumen drücke, weil ich aus der Region komme, nämlich Eintracht Frankfurt, dass die vielleicht mal ein bisschen mehr auch rausholen spielerisch. Und das macht der VfB eben. Und deswegen sehe ich die auch sehr stark in den kommenden Jahren. Aber klar, ich würde auch den BVB nochmal mit draufnehmen. Weiß halt nicht, ob das mit dem Trainer noch was wird, dass sie da auch mal mit dem Ball ein bisschen klareren Plan ausarbeiten und auch dann auf den Platz bringen. Aber grundsätzlich hat dieser Verein natürlich auch das Potenzial, hat eine gute Fangemeinde hinter sich. Also ich finde das gut, dass für den deutschen Fußball jetzt auch ein bisschen mehr Spannung reinkommt. Letztes Jahr war es ja ebenfalls schon der Fall mit dem Finale dann am letzten Spieltag, dass die Bayern dann für sich entschieden haben mit dem Sieg in Köln. Aber das ist doch nur gut, dass wir jetzt auch spannendere Konstellationen haben.
Spielt der DFL wahrscheinlich auch bei den gerade beginnenden Rechteverhandlungen durchaus in die Karten?
Absolut.
Mal gucken, was die da dann erlösen werden. Aber dazu gehören natürlich dann auch wieder erstarkte Bayern. Die haben jetzt ja schon Kampfansagen losgelassen, haben artig gratuliert, dann aber gleich gesagt, so, aber nächste Saison zieht euch warm an. Ist das Rappeln oder passiert da wirklich was? Was erwartest du und wie schnell erwartest du, dass jetzt da dann auch diese, erstmal so kryptisch angekündigten Reaktionen der Bayern dann kommen?
Ja, man konzentriert sich jetzt natürlich aktuell auf die Champions League, ist logisch. Hm. Mit dem Spiel gegen Arsenal, du hast einfach gute Chancen, jetzt weiterzukommen. Dann ist es eben ein offenes Duell mit Manchester City oder Real Madrid im Halbfinale. Aber klar, Max Eberl jetzt als Sportvorstand dann auch verpflichtet, der muss einiges erledigen zusammen mit dem Sportdirektor Christoph Freund. Ich gehe davon aus, dass es einige Veränderungen geben wird im Kader. Natürlich kommt auch ein neuer Trainer, vielleicht auch ein neuer alter Trainer. Schauen wir mal. Aber Julian Nagelsmann ist der aktuell, ja, heißeste Kandidat, muss man sagen. Also auch nach unseren Infos, was wir da so recherchiert haben, sagt auch Max Eberl intern, ja, da traue ich mir zu, dass wir den auch besser in die Spur bekommen, als es beim ersten Mal der Fall war. Also natürlich wurde er auch viel zu früh entlassen. Die Art und Weise und der Zeitpunkt, das war katastrophal. Aber auch natürlich hat Julian Nagelsmann seine Fehler als junger Trainer beim FC Bayern gemacht. Aber Max Eberl ist eben der Meinung, dass man das auch mit Unterstützung eben ändern kann, dass er dann wieder vielleicht nicht diese Fehler macht, die er in seiner ersten Amtszeit beim FC Bayern gemacht hat. Deswegen, Nagelsmann ist ein heißer Kandidat. Sie sprechen miteinander, auch wenn das öffentlich jetzt keiner zugeben will. Aber da wird es in den nächsten Wochen eine Entscheidung geben. Und das ist natürlich auch die Entscheidung, die jetzt die Spieler herbeisehen, ne? Also auch Spieler, die jetzt offene Fragezeichen über dem Kopf haben, ne? Also mit Blick auf Vertragsverlängerung, Joshua Kimmich, Leroy Sané, Alphonso Davies ist schon so gut wie weg, aber einige Spieler machen ihre Zukunft sicherlich auch davon oder machen sie definitiv davon abhängig, wer neuer Trainer wird. Und dementsprechend gehe ich schon davon aus, dass es einen größeren Umbruch auch wieder in diesem Sommer geben wird. Das kann aber auch wieder über 1, 2 Jahre sich erstrecken. Also die Bayern haben einfach viele falsche Entscheidungen getroffen, personell in den vergangenen Jahren. Und deswegen, das lässt sich wahrscheinlich mit einem Transferfenster auch nicht komplett beheben. Jetzt musst du ja schon wieder fast darüber nachdenken, was machst du mit den Spielern, die du geholt hast im Januar, ne? Einem Sacha Boey, einem Brian Saragossa, die überhaupt nicht zum Zug kommen hier. Natürlich Boey auch verletzungsbedingt, aber du musst dich schon fragen, waren das jetzt die klügsten Transfers mit Blick auf die kommenden Jahre? Wenn ich jetzt schon höre, dass die Bayern sich interessieren dafür, Führig zu verpflichten von Stuttgart. Das wäre ja genau der Spielertyp, der Saragossa ja eigentlich sein kann und sein möchte. Wo ich mir halt auch frage, warum holst du einen Spieler aus Spanien im Januar, dem du dann auch versprichst, der wird auf jeden Fall spielen, der jetzt aber hier trainiert, 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 aber überhaupt keine Einsatzminuten bekommt. Also du machst dir sehr viele Baustellen im Kader auf oder man hat sich sehr viele Baustellen aufgemacht. Ich finde es jetzt gut, dass sie zumindest ein bisschen auch an die Jugend denken. Also Alexander Pavlovic ist, glaube ich, die Entdeckung der Saison. Der wäre wahrscheinlich auch nie so durchgebrochen, wenn sie dann doch eine Holding Six verpflichtet hätten. Das sind gute Neuigkeiten für den Verein. Zumal jetzt auch andere Spieler, die verliehen sind, wie ein Paul Wanner, jetzt auch ein bisschen mehr Aufmerksamkeit bekommen von den Verantwortlichen. Also ein Christoph Freund, der erkundigt sich regelmäßig nach einem Paul Wanner, der in Elversberg echt stark spielt, auch gegen St. Pauli gestern ein Tor gemacht hat, das vierte Tor dann noch eingeleitet hat, Elversberg 4-3 dort gewonnen. Also der macht seine Schritte in der zweiten Liga, muss jetzt halt dann weiter verliehen werden in die Bundesliga. Aber vom Profil her und vom Talent her ist das ein Spieler, der schon auch mal in die Fußstapfen treten kann. Eines beispielsweise Thomas Müller. Da musst du als Verein aber auch die Geduld mitbringen, musst die richtigen Entscheidungen treffen und diesen Spielern auch Vertrauen schenken. Und deswegen, beim FC Bayern wird sich in den nächsten Jahren einiges tun, bin ich mir sicher, weil du kannst es auch nicht machen, jedes Jahr einen 100-Millionen-Transfer abzuwickeln, wie von Harry Kane. Da hast du einfach nicht die Mittel, du hast keinen Scheich im Hintergrund, du hast keinen Investor. Du musst auch kreative Lösungen finden und das ist die große Herausforderung auch für Max Eberl, der ja auch immer wieder, als er dann angefangen hat, Real Madrid als Beispiel genannt hat, ne? Die jetzt zum Beispiel vor ein paar Jahren einen Vinicius Junior aus Brasilien geholt haben. Der Spieler war taktisch, technisch, konditionell nicht auf dem Niveau europäischen Fußball zu spielen. Aber man hat diesem Spieler die nötige Zeit, die nötige Geduld gegeben, um sich eben zu entwickeln. Und jetzt sehen wir, dass Vinicius Junior wahrscheinlich aus seiner Position zu den drei besten Spielern der Welt gehört auf der linken Außenbahn. Also das ist auch diese Herausforderung beim FC Bayern, ein bisschen mehr Geduld zu haben, nicht nur mit dem künftigen Trainer, der auch mal Fehler machen darf, sondern eben auch mit den Spielern. Deswegen kannst du dann oder solltest du auch jedes Jahr nicht damit rechnen, dass du mit so einer Dominanz wie unter Guardiola Meister wirst. Deswegen, also es wird spannend hier.
Glaubst du, dass die Bayern dann auch nochmal versuchen, in Leverkusen zu wildern? Also bei Alonso und bei Wirtz, da haben sie jetzt sehr wahrscheinlich, also bei Alonso so definitiv und bei Wirtz ja sehr wahrscheinlich sich die Zähne ausgebissen. Aber es wird ja vermutet, ob sie an Frimpong ein bisschen baggern wollen. Oder Mehmet Scholl hat bei Bild, bei Reif ist live gesagt, wieso nicht auch Boniface oder Palacios?
Ja, gute Frage. Also, was ich auf jeden Fall weiß, ist, dass die Bayern Frimpong gut finden. dass sie den schon seit ein paar Jahren auch beobachten, aber sie haben nie so diesen letzten Step unternommen, zu sagen, hey, wir wollen ihn jetzt unbedingt verpflichten. Der würde auch eher England bevorzugen, wenn da ein Angebot käme von Man City, von Man United, was weiß der Geier. Also der kommt ja auch aus England, auch wenn er Holländer ist, hat er da seine ersten Schritte auch auf der Insel gemacht. Deswegen, ich gehe schon davon aus, dass die Bayern auch in den nächsten Jahren attackieren werden bei wieder Alonso, je nachdem, wie es eben jetzt ausgeht mit einem neuen Trainer. Man kann ja fast schon den Bayern raten, jetzt einen Mourinho zu holen, ein Jahr lang, der komplett mal aufräumt, den ganzen Laden. Und dann nächstes Jahr hast du die Option Xabi Alonso 2025 oder auch Jürgen Klopp vielleicht sogar. Also das ist ja auch ein Gedankenspiel irgendwo. Wenn du jetzt
Ja.
Nagelsmann nicht bekommst, dass du sagst, okay, wir holen wieder einen Übergangstrainer, der einfach nur da ist, um die Kabine mal ein bisschen durchzufegen. Und dann natürlich José Mourinho, auch als Journalist, wäre für mich natürlich
Ein Traum.
Das wäre ein absoluter Traum, ne? Aber ich gehe mal schon davon aus, dass sie ihren Nagelsmann holen, dann ist das Trainerthema zu, aber oder sollte zu sein für die nächsten Jahre, wenn es der Anspruch dann auch ist von Bayern. Aber ein Florian Wirtz, den wollen die Bayern auf jeden Fall in Zukunft auch verpflichten. Und ich kann mir auch vorstellen, dass der Junge das gerne auch mal machen würde. Auch wenn das jetzt kein Leverkusener Fan gerne hört, aber da gab es in den vergangenen Jahren auch schon mal einen Austausch und ja. Ich kann mir schon vorstellen, dass er diesen Schritt dann auch macht. Es sei denn, der FC Barcelona, das ist wohl noch sein absolutes Traumziel aus dem Ausland, würde dann mal anklopfen. Aber die müssten dann auch viel Geld bezahlen. Ne? Und Leverkusen hat jetzt ja den Spielraum. Die haben bei all ihren Spielern haben sie langfristige Verträge. Das ist jetzt keiner, außer dem ausgeliehenen Stanisic, den die jetzt für lau oder für wenig Geld irgendwie dann abgeben können. Ne? Also die haben lange Verträge eingebaut und jetzt, glaube ich, bis 27. Keine Ausstiegsklausel ist perfekt für Leverkusen, perfekte Verhandlungsbasis. Und da muss man auch mal die sportlich Verantwortlichen loben, Simon Rolfes und sein Kaderplaner-Team, aber natürlich auch Fernando Caro, der als CEO auch wirklich ausstrahlt, ja, wie soll ich sagen, der diese Stärke auch eines CEO aus meiner Sicht brutal ausstrahlt und eine gewisse, ja, auch, wie soll ich sagen, so ein bisschen Straßenköter-Mentalität bringt er auch mit. Das musst du aber auch haben. Also eine gewisse Autorität. Und ja, was in Leverkusen entstanden ist, das sieht man nicht nur auf der Trainerbank und nicht nur auf dem Spielfeld, sondern eben auch vorne oder ganz oben auf Vorstandsebene.
Deshalb auch ein wirklich herzlicher Glückwunsch nochmal an Bayer Leverkusen zur Meisterschaft.
Absolut.
Was sonst noch so los ist.
Schauen wir auf die nähere Zukunft, auf das, was Dienstag und Mittwoch hier in der Woche noch ansteht. Champions League mit BVB und Bayern. Die Rückspiele beide zu Hause. Dortmund gegen Atletico. Die haben das Hinspiel 1-2 verloren. Die Bayern spielten bei Arsenal 2-2. Du hast eben schon gesagt, du siehst da gute Chancen, dass die Bayern dann auch ins Halbfinale vorstoßen werden. Aber Tuchel hat Personalprobleme.
Ja, nichts Neues, nichts Neues. Die ganze Saison das ist auch Teil der Wahrheit, auch Teil dieser Saison, dass einfach sehr viele Spieler ausfallen kurzfristig oder dann eben auch, was die Ausfallzeit betrifft, langfristig ausfallen. Kingsley Coman jetzt mit einem Muskelbündelriss wird wahrscheinlich auch die Europameisterschaft mit Frankreich, ja, verpassen oder es wird zumindest sehr eng. Das ist sehr bitter. Ein Serge Gnabry, der jetzt wieder zurückkam und auch stark gespielt hat, der sich ja nochmal empfehlen wollte, auch für die Nationalmannschaft, für die EM. Der fällt jetzt auch noch 2, 3 Wochen aus mit der Muskelverletzung. Aber es ist so, wie es ist. Und am Ende hat Tuchel trotzdem noch Optionen. Also Manuel Neuer konnte heute trainieren, also am Montag, genauso wie Leroy Sané. Beide werden zur Verfügung stehen. Bei Sané muss man ja auch sagen, das ist ja absoluter Wahnsinn, was der in der Rückrunde leistet, weil er hat permanent Schmerzen. Viele sagen jetzt, der macht ja keine Tore mehr und die Wahrheit ist, er hat seit Oktober kein Tor mehr gemacht, aber er ist eben auch seit Januar verletzt im Grunde und muss sich immer wieder Medikamente reinkloppen, hat eine Schambeinentzündung, eine leichte, wird uns zumindest so offiziell gesagt. Ich glaube sogar, dass es eine schwierigere Angelegenheit ist. Und ich hatte selbst mal eine Schambeinentzündung. Mario Basler wird jetzt wahrscheinlich sagen, das ist gar kein Problem, mit einer Schambeinentzündung zu spielen. Da müsste ich ihm aber widersprechen, weil dieser Schmerz ist brutal. Also ich konnte mich damals nicht mal im Bett irgendwie gefühlt umdrehen. So, und der muss wirklich, also Sané, der muss unfassbare Schmerzen haben und stellt sich für den Verein dann trotzdem auf den Platz. Das zeigt auch seine Teamfähigkeit, auch wenn ihm das viele absprechen, aber der ja, wird auch jetzt aufpassen müssen, dass er die EM nicht riskiert, wenn er so weitermacht. Aber er ist auf jeden Fall dabei im Rückspiel. Das macht Mut, wenn man das Hinspiel betrachtet, weil da war er sehr wichtig bei beiden Toren. Mein Jamal Musiala ist sehr wichtig auch für die Bayern. Thomas Müller immer noch, der auch jetzt wahrscheinlich dann in der Startelf steht, hat jetzt auch gegen Köln wieder getroffen. Da sagen ja auch viele, ja, der stolpert aber jetzt schon noch ein bisschen mehr rum. Aber nee, der macht trotzdem seine Tore oder hält irgendwo den Fuß rein, stochert den Ball dann nochmal über die Linie. Das ist schon wichtig. Dann hast du einen Harry Kane. Also das sind ja alles Spieler, wo du sagen kannst, hey, die bringen Qualität mit, um ins Champions League Halbfinale einzuziehen. Was ich jetzt bisschen kritischer sehe, ist die linke Abwehrseite. Da fehlt Alphonso Davies, gesperrt. Der spielt zwar eine katastrophale Saison, aber der hat zumindest Speed. Und du musst eben dann aufpassen. Du hast jetzt Masraoui als Option, du hast Rafa Guerrero als Option gegen einen Bukayo Saka, der brutal schnell ist. Und weder Masraoui noch Guerrero bringen jetzt diese absolute Schnelligkeit mit. Auf der anderen Seite, ich war auch von Arsenal enttäuscht im Hinspiel. Das war für mich keine Übermannschaft. Die haben jetzt nicht die Sterne vom Himmel gespielt. Im Gegenteil. Die waren zwar in der Anfangsphase stark, da hätten sie vielleicht auch 2-0 in Führung gehen können, wenn nicht sogar müssen. Aber danach war das eine ganz wache, aber fast schon auch nervöse Leistung von ihnen. Deswegen, die kommen jetzt dann am Mittwoch in die Allianz Arena. Das ist auch ein Vorteil. Die Fans sind dann wieder da. Die waren ja im Hinspiel von der UEFA bestraft worden, durften nicht ins Stadion. Ich glaube, am Ende haben es trotzdem 30 oder 40 Fans ins Stadion geschafft. Aber das ist auch ein riesiger Vorteil, dieser Heimvorteil.
Ja, klar.
Und ich sehe Arsenal nicht so stabil, auch mental und psychologisch auf dem Niveau wirklich mithalten zu können in der Champions League. Also da fehlt so ein bisschen aus meiner Sicht, auch wenn die Premier League jede Woche spielen, schon so ein bisschen die Erfahrung auch international, auch was jetzt ein paar Spieler eben betrifft, ob das ein Saka ist, ob das ein Declan Rice ist, der zuvor nur bei West Ham United gespielt hat.
Haben ja auch auswärts nur einmal gewonnen bisher in der Champions League-Saison überhaupt.
Genau, die haben sich gegen Porto brutal schwer schon getan, jetzt in wann war das, Achtelfinale, und haben jetzt am Wochenende gegen Aston Villa zu Hause in der Premier
Auch noch.
League auch 0-2 verloren. Also wenn die Bayern an ihr Leistungsniveau kommen, an ihr Normalniveau, sage ich mal, dann hast du gute Chancen. Wenn sie das Maximalniveau erreichen, dann schießen die Arsenal vielleicht sogar aus dem Stadion. Das ist meine Prognose, aber ja, Fußball. Schauen
Kapitän
wir mal.
Ødegaard verletzt, Saka angeschlagen, der ist zumindest nach dem Spiel, wird berichtet, runtergehumpelt. Von daher ist es vielleicht auch gar nicht so entscheidend, wer dann auf links spielt, ob es Guerrero, der etwas langsamere ist, oder Masraoui, der auch nicht so ganz
Genau.
fit auf der Höhe ist, aber trotzdem zumindest die Geschnelligkeit eher hätte als Guerrero. Von daher mal gucken, ob das dann vielleicht gar nicht so entscheidend wird auf der Seite. Also die Bayern siehst du in einer guten Position. Was sagst du zum BVB? 1-2 bei Atletico verloren, eine grottige erste Hälfte, in der zweiten dann kämpferisch deutlich besser. Am Ende vielleicht sogar noch Pech gehabt, dass da kein Remis raussprang. Was glaubst du, was hältst du von denen jetzt fürs Rückspiel?
Ja, ich fand die Fehler in der ersten Halbzeit, die dürfen natürlich nicht passieren auf dem Niveau. Das war ja einfach wieder typisch BVB so ein bisschen, ne? Total schläfrig und schlampig da die Bälle auch rausgespielt. Ich glaube, das eine Tor, was der Kobel dann so ein bisschen verschuldet mit dem Marzen. Viele sagen ja, der Marzen muss den Ball klären, aber nee, der Ball kommt schon schlecht von Kobel auf den schwächeren Fuß von Marzen. Also die müssen einfach konzentriert Fußball spielen, dann ist diese Mannschaft auch stark. So, wenn die ihre Konzentration an den Tag legen, dann können die Atletico zu Hause auch schlagen. Bei Atletico sehe ich halt diesen unfassbaren Spieler mit der Nummer 7, der wirklich gefühlt auf jeder Position glänzt und spielen kann und auch ein Spiel innerhalb von wenigen Sekunden ändern kann. Nämlich Antoine Griezmann, der für mich ja most underrated Player in Europa. Deswegen zusammen mit Simeone und diesen ganzen Häuptlingen da wird nicht einfach, aber der BVB, wenn er so spielt wie in der zweiten Halbzeit im Wanda Metropolitano, dann traue ich denen zu, dass sie dann zu Hause auch mit den Fans im Rücken den Gegner auch schlagen können.
Griezmann, Doppelpack gegen Girona beim 3-1 von Atletico. Atleticos Abwehr, 58 Gegentore in 46 Pflichtspielen. Hui.
Ja, Diego Simeone ist wahrscheinlich am Toben zu Hause jeden Tag. Oder wenn du ihm das jetzt sagen würdest, dann wird er auflegen.
Ja, das wahrscheinlich. Wenn nur das, der würde wahrscheinlich sogar durch die Telefonleitung kriechen. Sebastian Kehl weiß, wovon wir sprechen.
Ja, absolut. Nee, das wird geil. Also generell die Halbfinals jetzt, die Viertelfinals, die waren super. Und auch Real gegen Man City, da freue ich mich drauf. Ich freue mich auf Barca, PSG. Das sind alles tolle Duelle gewesen. Das war immer knapp bisher. Also es war nie so, dass man sagen konnte, da es war jetzt eine Mannschaft, die komplett die andere mal so eben auseinandergeschraubt hat. Und das ist ja schön.
Glaubst du, dass die ja etwas verlorenen Körner, die Dortmund gelassen hat gegen Gladbach, weil man ja in Unterzahl spielen musste und ja auch mit dieser Führung, dieser 2-0-Führung am Ende gar nicht so sicher stand, dass das eine Rolle spielen kann jetzt gegen Atletico, oder ist das Champions League und von daher dann auch wieder eine ganz andere Herangehensweise in Duodai-Spiel?
Ja, das, was du gerade gesagt hast, also da setzt du auch nochmal neue Kräfte frei. Ne? Ich habe neulich jetzt auch dann gesagt, was war das am Samstag, habe ich auch so mir gesagt, Thomas Müller, der muss dann ja auch ran, weil der Coman nicht spielen kann. Willst du den nicht mal ein bisschen eher runternehmen, habe ich mir so gedacht. Auf der anderen Seite macht dann der Müller später in der Mixzone, er ist topfit, er freut sich jetzt auf das Spiel gegen Arsenal, er ist absolut bereit. Und am Ende ist es so, hast immer noch ein paar Tage dazwischen und dann drückst du halt auch mal 90 Minuten voll aufs Vollgas. Vielleicht sogar mehr, wenn der BVB in die Verlängerung käme. Aber ja, das ist Fußball und die Jungs werden sicherlich alle brennen. Und da denkst du auch nicht mehr an die Bundesliga und an Mönchengladbach.
Dann denken wir an die Woche, denken an den Fever Pitch Newsletter, den ihr natürlich abonnieren könnt unter feverpitch.de. Dann flattert er 6.10 Uhr ins Postfach, also euer E-Mail-Postfach natürlich rein. Und ihr seid immer bestens informiert oder ihr hört in den Podcast von Fever Pitch rein. Montags und Donnerstag gibt es den überall, wo es Podcasts gibt. Und ihr könnt natürlich auch gerne bei Sky reingucken. Dann freut sich Kerry, wenn seine Berichte geguckt werden. Vor allen Dingen gerne natürlich die Doku über Xabi Alonso. Den Hinweis möchte ich noch einmal geben. Kerry, vielen Dank.
Danke. Danke, hat Spaß gemacht.
Fever Pitch, der Fußballpodcast.